Entscheidend aus meiner Sicht ist jedoch die schlichte Tatsache, dass die Wahlen in Nablus und die Rolle von Atli Uaish ein Beispiel dienen können, dass eine Kooperation zwischen Hamas und Fatah in ganz bestimmten Konstellationen möglich ist. Abschließen möchte ich diesen Teil mit meinem besten Beispiel für Widerstand auf der Ebene der Basis mit dem Ziel demokratischer Veränderungen, meinem besten Beispiel für aktive Teilnahme von Basisaktivistinnen am politischen Leben und für ihren Einsatz, das Leben vor Ort für alle zu verbessern. Zweitens. Yubbet al-Tibi. Yubbet al-Tibi ist eine Beduinensiedlung zwischen Bethlehem und Hebron, abseits von der Hauptstraße, ganz in der Nähe des Herodion und südlich der berühmt-berüchtigten Siedlung Harhoma auf dem Land von Jabal Abu Gnaim, das zu Beit Saur gehörte. Hier kann ich nur ganz kurz auf die spezielle Geschichte von Yubbet al-Tibi und seinen Frauen eingehen. Ihr Widerstand begann 2014. Die Ausgangslage war katastrophal, es gab keine Straßen, keine Verbindung zum nächsten Ort, keinen Strom und kein fließendes Wasser. Eben deshalb beschlossen die Frauen von Yubbet al-Tibi, angeführt von Fadia al-Wash und Umzaud, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Alles begann mit einem Marsch der Frauen zum Verantwortlichen des Distriktes, dem sie klare Forderungen präsentierten, zusammengefasst in dem Satz: Wir wollen endlich als Menschen im 20. Jahrhundert leben. Wichtig bei all ihren Aktivitäten blieb bis heute, dass sie sich von niemandem bestechen oder gar aufkaufen ließen. Sie nahmen erfolgreich Kontakt auf zu palästinensischen und israelisch-palästinensischen Moos. Schon 2013 hatten die von Mustafa Barkhouti angeführten Medical Relief Committees Kurse in Yubbet al-Tibi durchgeführt. Die israelisch-palästinensischen Muslimkum und Comet ME brachten Solarenergie nach Yubbet al-Tibi, finanziert durch die Niederlande. Ermöglicht wurde dies nicht zuletzt durch die Herstellung von Kontakten zur diplomatischen Community, vor allem Niederlande und generell EU, eine weitere Initiative der Frauen. Schließlich erkannten sie die Rolle der Presse und arbeiteten deshalb eng mit der lokalen und sogar der internationalen Presse zusammen. Der Erfolg war enorm. Eine Verbindungsstraße zum nächsten Dorf bzw. zur Hauptstraße wurde gebaut, ich fuhr darauf im Gegensatz zum Besuch von Amira Haas 2017. Solarenergie versorgt inzwischen den Weiler mit Strom. Allerdings reicht das nicht aus. Der Anschluss ans Stromnetz der Westbank ist noch nicht durchgesetzt, der Kampf der Frauen eben dafür ist noch im Gang. Eine wichtige Erfahrung wurde im Laufe all dieser Kämpfe gemacht, wichtig nicht nur für Yubbet al-Tibi, auch für die Westbank generell und für die Solidarität aus Europa mit der Westbank. Kaum waren die Solarpanel installiert, kam die israelische Armee und konfiszierte alles, also genau das Vorgehen der Armee in allen anderen Orten in der Westbank. Im Falle von Yubbet al-Tibi erfolgte jedoch eine nachhaltige Intervention seitens der Niederlande, die die Solarpanel finanziert hatten. Der Druck war so stark, dass die israelische Armee alle Panel zurückbrachte. Ich konnte die Panel selbst sehen bei meinem letzten Besuch. Druck aus Europa ist also möglich und hat sehr positive Folgen. Auf der institutionellen Ebene gründeten die Frauen die Frauenorganisation von Yubbet al-Tibi, die offiziell bei der PA registriert ist. Das Konto, das man in einem solchen Fall einrichten muss, ist jedoch leer. Die Frauen nehmen grundsätzlich kein Geld von irgendeiner Seite. Sie bestehen vielmehr auf Hilfe durch Arbeit, Bauen, Renovierung der Wohnhäuser im Weiler, oder durch Bereitstellung von notwendiger Hardware-Gegenständen aller Art, wie zum Beispiel Solarpanel. Damit, so die Frauen, vermeiden sie von vornherein jede Gefahr von Korruption. Nicht zuletzt führten die Aktivitäten der Frauen zu tiefgreifenden sozialen Veränderungen. Die Frauen übernahmen eine klare Führungsrolle im Dorf und in der Gesellschaft. Und wie stolz sie darauf sind, zeigt folgendes Zitat, das ich vollständig wiedergeben möchte: Heute hat sich gezeigt, dass unsere Männer, arbeiten als Taglöhner in Israel, stolz auf uns sind und dass sie sich freuen, dass ihre Frauen mindestens genauso berühmt sind wie Michael Jackson. Bei der PA, also in Palästina. Unser Selbstvertrauen und unsere Erfolge haben dazu geführt, dass unser Dorf anders wurde als andere Dörfer in der Umgebung. Hier gibt es inzwischen Respekt für uns Frauen, weniger häusliche Gewalt, sowohl von Männern gegen Frauen als auch von Frauen gegen Kinder. Unsere Kinder sind inzwischen stolz, dass sie aus Jubbet Altibe sind. Sie haben Selbstvertrauen gefunden. Aber auch im Falle von Jubbet Altibe, wie schon vorher, wie gezeigt wurde, in Uasuf und in Naplus, bleiben Probleme bestehen. Das größte Problem scheint dabei, dass das Beispiel dieser großartigen Frauen anscheinend nicht von anderen Frauen und in anderen Dörfern zur Nachahmung führt. Wilde Geschichten kursieren über die Frauen und ihren angeblichen Reichtum. Neid spielt offensichtlich eine Rolle und Selbstbesucher werden hier beeinflusst. Noch nie in meinen langjährigen Erfahrungen der Feldforschung in Palästina verlangte jemand von mir Geld, als ich einen Jugendlichen darum bat, eine kurze Wegstrecke mit uns zu fahren. Ich hatte eine palästinensische Frau dabei, um die Abzweigung nach Jubbet Altibe zu finden. Das Problem bleibt, wie das Beispiel der Frauen von Jubbet Altibe besser publik gemacht werden kann und vor allem, wie andere Frauen auf denselben Weg gebracht werden können. Ein Besuch mit Frauenaktivistinnen, ebenfalls Vertreterinnen der Basis, aus Ramallah in Jubbet Altibe war ein erster Versuch in dieser Richtung. Zusammenfassung: Die Optionen für die Gesellschaft in der Westbank sind damit klar vorgezeichnet. Gebraucht werden Versuche der Veränderung von unten, vor allem im Inneren der Gesellschaft, dies nicht zuletzt im Anschluss an Walter Grab und seine Erkenntnis, auf der Basis von Georg Friedrich Rebmann, einem der deutschen Jakobiner. Ein Volk muss seine Freiheit selbst erobern, dazu das Buch von Walter Grab von 1984. Ein Volk muss seine Freiheit selbst erobern. Zur Geschichte der deutschen Jakobiner. Frankfurt am Main. Zitat bei Walter Grab, aus der Inhaltsbeschreibung des Buches Ein Volk muss seine Freiheit selbst erobern, nicht zum Geschenk erhalten, schrieb 1798 Georg Friedrich Rebmann, einer der hellsten Köpfe der deutschen Jakobiner. Und er gab damit seine Antwort auf die vehement diskutierte Frage unter den deutschen Jakobinern, ob die Feudalherrschaft und der Partikularismus durch die Revolutionsarmee eines anderen Volkes erfolgreich importiert werden kann, oder ob die Beseitigung abgelebter traditioneller Mächte dem eigenen Volk überlassen werden muss. Eine Frage, die auch heute eifrig von politischen Theoretikern verschiedener ideologischer Richtungen debattiert wird. Auf dieser Basis möchte ich folgende Thesen vorstellen: Jede Veränderung muss von innen kommen, von Palästinensern selbst initiiert, da passiert derzeit sehr viel. Über kurz oder lang sind Änderungen auf der Ebene der Führungselite notwendig, das erscheint derzeit sehr schwierig und eher unwahrscheinlich. Schließlich wird die Sulta von außen an der Macht gehalten. Dabei spielt die Sicherheitskooperation mit Israel eine zentrale Rolle. Der palästinensische Präsident hält sie sogar, wie oben schon angeführt, für heilig. Sehr genau muss man Hussein al-Scheik beobachten. Inzwischen und ganz aktuell wurde er von Abu Mazen an die Spitze des PLO-Exekutivkomitees gestellt. Damit hat er die wichtigste Machtposition nach Abu Mazen inne und ist sein designierter Nachfolger geworden, sicher mit voller Unterstützung aus den USA, aus Europa und nicht zuletzt aus Israel. Solidarische Hilfe von außen ist sehr wichtig. Sie existiert, wie diese Konferenz in Nürnberg klar zeigt, aber sie reicht bei weitem nicht aus. Hier bleibt noch viel zu tun seitens der weltweiten Solidaritätsbewegung, vor allem aus dem Norden. Die EU und Deutschland könnten eine wichtige Rolle spielen. Was derzeit nicht der Fall ist bzw. die EU und Deutschland unterstützen Israel uneingeschränkt. Hier verweise ich auf die Vorträge nach mir, also von Sven Kühn von Burgsdorf, EU-Botschafter in Jerusalem, und von meiner Kollegin Muriel Aseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Extrem hilfreich und wichtig wäre die Solidarität aus der israelischen Gesellschaft. Sie ist bis dato minimal und es erscheint eher unwahrscheinlich, dass sich das in absehbarer Zeit ändert. Lassen Sie mich Beispiele geben, die meine Thesen untermauern. Erstens. Veränderung von innen. Wir erleben fast ohne Unterbrechung große und kleinere Demonstrationen gegen die Besatzung und gegen Übergriffe der Siedler, mit wöchentlichen Zusammenstößen an besonders gefährdeten Stellen. Derzeit beobachten wir das vor allem im Norden, rund um Nablus und in der gesamten jenen Gegend, also immer dort, wo Siedler versuchen, Land zu stehlen, in anderen Worten, wo Siedlerkolonialismus in Aktion ist. Eine besondere Rolle spielt das Flüchtlingslager von Jenin, wo sich die Bewohner inzwischen mit Waffengewalt gegen die Waffengewalt der Armee wehren. Die Menschen leisten Widerstand trotz absolutem Ungleichgewicht, trotz der extremen Asymmetrie zwischen der überlegenen Macht der Armee und immer neuen Versuchen der Lagerbewohner, Vertriebene und Flüchtlinge von 1948, die Armee vom Lager zu vertreiben oder überhaupt fernzuhalten. Bewaffnete Aktionen in Israel haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Ich würde sie als individuelle Verzweiflungsakte verstehen. Die Menschen können nicht mehr, sie explodieren im wahrsten Sinne des Wortes. Die Brutalität der Unterdrückung durch die Armee schafft nur neue, noch gewaltsamere Reaktionen. Damit stellt sich die Frage nach einem Ausbruch in einem landesweiten Aufstand. Auszuschließen ist dies nicht. Die Vergleiche zu 1987 drängen sich auf. Auch damals hatte niemand eine Massenintifada erwartet. Schließlich mobilisiert die Jugend überall, in der Westbank, in Ostjerusalem und inzwischen auch in Israel, in den dortigen überwiegend palästinensischen Gebieten, vor allem seit dem Sommer 2021. Die Beispiele zahlloser individueller Kämpfer sollten nicht vergessen werden. Hier ist nur eine winzige Auswahl möglich. Nennen möchte ich die immer wieder übersehene Najat Abu Bakr, ehemalige Abgeordnete im, von Abbas aufgelösten, Legislativrat. Sie wurde 2006 gewählt, war sehr aktiv im Lehrerstreik, wurde nicht nur deswegen sanktioniert von oben. Schließlich wurde ihr Gehalt als Abgeordnete gestoppt. Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament setzten sich für sie ein, stellten eine Anfrage an das Kommissionspräsidium. Folgen hatte dies wohl keine. Viele junge Aktivisten sind engagiert auf den Demonstrationen. Eine kleine Zahl operiert inzwischen aus dem Untergrund, um sich dort neu aufzustellen und zu organisieren. Was daraus wird, ist derzeit nicht absehbar. Basil al-Arai war in diesem Kontext eine absolute Ausnahmepersönlichkeit. Er stammt aus dem Dorf al-Walaya bei Bethlehem, das immer wieder im Zentrum des Widerstandes gegen Landraub, des Siedlerkolonialismus gestanden hat und noch steht. Die PA verhaftete ihn 2016 mit der Beschuldigung, er habe gewaltsame Angriffe gegen Israel geplant. Dafür wurden jedoch keine Beweise vorgelegt. Nachdem er gefoltert wurde im Gefängnis der Sulta, trat Basil in einen Hungerstreik. Erst massiver öffentlicher Druck führte zu seiner Freilassung. Kaum war er in Freiheit, griffen die israelische Armee bzw. der israelische Geheimdienst ein. Sie starteten eine intensive Suche in Ramallah und im März 2017 wurde er im Qaddura-Lager in El-Biri gefunden, wo er durch die Armee ermordet, ja regelrecht hingerichtet wurde. Die Armee behauptete, er habe auf sie geschossen und man habe keine Alternative gehabt, als ihn zu neutralisieren. Dr. Mustafa Barkhouti von der Partei Al-Mubadara, Gründer und ehemals Leiter der Medical Relief Committees, untersuchte die Stelle der Ermordung. Er konnte dort lediglich Schüsse der Armee verifizieren, Schüsse von Basil konnten nirgendwo nachgewiesen werden. Wer war Basil al-Arai? Er war einer der oben erwähnten jugendlichen Aktivisten und gleichzeitig ein außergewöhnlicher linker Intellektueller. Seine ersten Aktivitäten waren die Organisation von Widerstand auf lokaler Ebene, zum Beispiel gegen die Mauer in und um sein Heimatdorf Al-Elf-Walaya. Er war außerdem offensichtlich inspiriert von den afrikanisch-amerikanischen Freiheitsfahrern der 60er Jahre und deren durch und durch gewaltlosen Kampf. Er organisierte, dass junge Aktivisten in Siedlerbussen in der Westbank fuhren. Die Reaktion erfolgte unmittelbar mit massiver Gewalt gegen die jungen Leute und sofortigen Verhaftungen. Es wurde sehr schnell deutlich, dass es im Unterschied zu den USA keine Chance auf einen langfristig strategischen Kampf gab. Er plädierte für die Umsetzung von Theorien des Widerstandes in Palästina. Dabei stützte er sich auf Gramsci, aber zum Beispiel auch auf den libanesischen Marxisten Mahdi Amel, der in den 80er Jahren in Beirut ermordet worden war. Immer wieder betonte er in den Workshops, die er überall in der Westbank organisierte: Wenn du ein Intellektueller sein möchtest, musst du dich engagieren. Wenn du nicht bereit bist, Unterdrückung zu konfrontieren, ist deine Rolle als Intellektueller sinnlos und wirkungslos. In diesen Workshops sprach er zur Geschichte der palästinensischen Revolte der drei Jahre, über die Erfahrungen des algerischen Befreiungskrieges und ebenso die Erfahrungen aus Vietnam. Schließlich etablierte er eine Volksuniversität, mit dem Sulaiman al-Halabi Department für Kolonialismusstudien. Sulaiman al-Halabi kämpfte gegen französische Kolonialtruppen im 18. Jahrhundert, die Ägypten besetzt hatten. Andere Beispiele, die nur kurz erwähnt werden könnten, sind Abdelsid Tarkwassen, Professor für Politikwissenschaft an der Annaya-Universität in Nablus. Er fiel schließlich Covid-19 zum Opfer und nicht, wie wir alle erwartet und befürchtet hatten, dem palästinensischen Geheimdienst, wie zum Beispiel Nizar Banat aus Hebron. Abschließend muss auf die Tamimi-Familie aus Nabi Saleh verwiesen werden. Auch Nabi Saleh ist ein Ort, der sich durch kontinuierlichen Widerstand von unten auszeichnet. Ad Tamimi aus der zweiten Generation der Tamimi-Familie im Widerstand, ihr Vater ist der einschlägig bekannte Bassem Ad Tamimi, wurde fast weltberühmt durch die Ohrfeige, die sie einem israelischen Soldaten verpasste. Ihre Mutter stellte ein Bild davon auf Facebook. Auf dieser Basis wurde sie zu 8 Monaten Haft verurteilt. Sie war damals gerade 17 Jahre alt, geboren 2001. Inzwischen studiert sie Jura in Bürzeit. Zweitens. Für Änderungen auf der Ebene der Sultan und der politischen Elite gibt es derzeit keinerlei Anzeichen. Hier eine Transformation in den Weg zu leiten erscheint extrem schwierig, ist aber für den Widerstand in Palästina absolut notwendig, wie Aktivisten vor Ort immer wieder überzeugend argumentieren. Drittens. Die solidarische Hilfe von außen ist, wie oben schon betont, sehr wichtig. Allerdings gibt es immer noch viel zu wenig davon, trotz der herausragenden Arbeit von EPPNW, Pax Christi und vielen anderen mehr. Ich zögere etwas, hier auch NGOs und politische Stiftungen anzuführen. Aber dies ist ein anderes Thema. Viertens. Zur Rolle der EU und Deutschlands werden Sie viel in den Vorträgen im Anschluss hören. Hier nur eine kritische Anmerkung. In Europa und in Deutschland wird viel geredet, aber es passiert grundsätzlich nichts. Genau diese Politik trägt jedoch zur Zementierung der Besatzung bei. Verweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf den bis heute lesenswerten und extrem wichtigen Aufsatz meiner Kollegin Annelie Mohr aus dem Jahre 2005. Killing with Kindness. Funding the Demise of a Palestinian State frei, übersetzt mit freundlichem Lächeln töten die Finanzierung des Endes, besser der Verhinderung, eines palästinensischen Staates. Fünftens. Solidarität aus der israelischen Gesellschaft hat es immer schon gegeben. Gleich nach Beginn der Besatzung 1967 spielte Matzpen eine wichtige Rolle. Gush Shalom, gegründet von Uri Avineri, zeichnet sich durch kontinuierliche Aktivitäten aus. Nach dem Tode von Uri Avineri steht jetzt Adam Keller an der Spitze der Bewegung. Zu nennen sind außerdem Anarchists Against the Wall, die Frauenaktivistinnen von Mahzoum Watch, ab und an die einst große Organisation von Perkenow sowie die diversen Menschenrechtsorganisationen, allen voran B'Tselem, mit der immens wichtigen Arbeit, die dort geleistet wird. Das Problem ist, dass alle diese Gruppen sehr, sehr klein sind und dass es inzwischen, mit Ausnahme der Anarchists Against the Wall, und durchaus auch Perkenow, vor allem den Aktivisten, die sich gegen die kolonialistischen Siedler einsetzen, vor allem ältere sind, Durchschnittsalter 70 und oft darüber. Aus der israelischen Jugend kommt fast niemand nach. Dort ist die Ausrichtung eher rechts- und extrem rechtsnationalistisch. Schluss und zurück zum Anfang. Die Ermordung von Shirin Abu Akleh und die daran anschließenden Aktivitäten von Al-Zira zeigen, wie wichtig es ist, nicht locker zu lassen, dran zu bleiben, bis etwas durchgesetzt ist. Bis heute engagiert sich der Satellitensender mit allen seinen Mitarbeitern, der Leiter des palästinensischen Büros in Ramallah, Walid al-Omari, muss speziell erwähnt werden, dafür, dass die Ermordung ihrer Kollegin weiter verfolgt wird und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen und bestraft werden. Bis heute berichtet Al-Jazeera kontinuierlich über Shirin und ihre Aktivitäten gehen auf allen Ebenen weiter. Ein internationales Rechtsteam erhebt Klage am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Selbst die palästinensische Autorität in Ramallah kann sich diesem Druck nicht entziehen. Beim Besuch von US-Präsident Biden in Bethlehem waren überall Riesenposter, die an Shirin erinnerten und ein Eingreifen der US-Regierung forderten. Bei der Pressekonferenz nach dem Treffen zwischen Biden und Mahmoud Abbas war ein Stuhl in der ersten Reihe frei, auf dem ein Bild von Shirin stand. Das krasse Gegenbeispiel bildet der Mord an Nizar Banat durch den palästinensischen Geheimdienst, der nicht geahndet wurde, ja regelrecht vergessen ist. Bis heute ist das Hauptproblem für jegliche Veränderung vor Ort die enorme Stärke Israels, gekoppelt mit der bedingungslosen weltweiten Unterstützung für Israel. Das bildet einen wesentlichen Grund für die Schwäche des internen Widerstandes. Wie ich schon früher formuliert habe, die palästinensische Gesellschaft ist inzwischen kaputt besetzt. Parallel dazu ist die internationale Palästina-Solidarität extrem schwach, nicht zuletzt im Vergleich mit der massiven und weltweiten Unterstützung für Israel.